Weiten weiter wächst und Früchte bringt.
Ja, nach dem musikalischen Gruß zum Anfang auch mit Worten ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich möchte Sie alle grüßen mit dem schönen Losungswort, das über diesem Sonntag steht, aus Psalm 62, Vers 9. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Amen. Wir dürfen ein weiteres Lied hören, das auf der Leinwand angezeigt wird. Wir wollen uns erheben und beten. Herr unser Gott, wir loben dich. Du machst uns Freude mit den Wundern deiner Schöpfung. Das größte Wunder ist aber deine Liebe und Treue in deinem Sohn Jesus Christus, der uns nahe ist wie kein anderer, sodass wir ihm jederzeit unser Herz ausschütten dürfen. Und so bitten wir dich, befreie uns vor allem Kleinmut und ebenso vor allem Hochmut im Glauben. Lass uns deinem Wort vertrauen, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Amen. Bitte Platz zu nehmen. In der Stille wollen wir vor Gott bringen, was jeden von uns besonders bewegt. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen. Als Schriftlesung hören wir einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Abvers 4. Dort schreibt der Apostel Paulus: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir dürfen ein weiteres Lied hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag ist ein Abschnitt aus Lukas 18 vorgesehen. Ich lese uns ab Vers 9 in unserer Bibel im Neuen Testament auf der Seite 98. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Liebe Gemeinde, der Dichter Eugen Roth hat einmal einen Reim auf die Fabel vom Pharisäer gemacht, wie er unser Gleichnis nennt. Der Reim geht so: Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, sprach er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Wovor mich Eugen Roth damit warnen möchte: Ich bin sehr schnell bei der Feststellung, wie unmöglich der Pharisäer sich in unserem Gleichnis verhält und den Zöllner abwertet. Und dass ich natürlich auch nie und nimmer so beten würde wie dieser Pharisäer. Und damit ist die Geschichte dann für mich schon ziemlich erschöpfend behandelt und ich kann sie dann wieder auf die Seite legen. Ich gehöre ja nicht zu denen, von denen einleitend gesagt ist, sie maßten sich an, fromm zu sein und die anderen zu verachten. Weil wir damit allzu schnell fertig sind, möchte ich versuchen, zunächst das Vergessene an dieser Geschichte, dann das Vorbildliche, dann erst das Falsche und schließlich auch das Frohmachende zu zeigen, das in dieser Geschichte steckt. Also zunächst das Vergessene. Damit meine ich gleich den allerersten Satz. Zwei Menschen gingen in den Tempel, um zu beten. Man könnte also schlicht sagen, sie gehen in den Gottesdienst. Vielleicht morgens um 9 oder nachmittags um 3. Da waren immer besondere Gebetsversammlungen. Sie beten. Sie nehmen auch die anderen Bestandteile des Gottesdienstes mit, das Posaunenblasen, das da stattfand, die Opferfeier, die Weisung und den Zuspruch des Priesters und den Segen. Auf uns und unsere Zeit übertragen, selbstverständlich ist das alles nicht. Selbstverständlich ist das alles nicht. Von den evangelischen Besuchen nur, raten Sie mal, 3,2% regelmäßig den Gottesdienst. Die beiden gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. 3,2%, 1975 waren es noch 5,5%, die regelmäßig in die Kirche gingen, oder in absoluten Zahlen, 1975 waren es noch 1,5 Millionen, die sonntags in die Kirche gingen, jetzt sind es noch 680.000. Ganz Deutschland. Dabei gab es schon 1997 eine Studie, die aufwies, wie uns die Beschäftigung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes gut tut. Sie gibt uns inneren Frieden, schenkt uns, so hat man die Leute befragt, deutlich mehr Sinn im Leben, mindert die Sorgen auch vor Sterben und Tod. Bei einer Christenverfolgung, ich meine, es war die Verfolgung der Hugenotten in Frankreich, legte sich eine Frau, die trotzdem die verbotenen evangelischen Gottesdienste besuchte, eine Antwort zurecht, was sie sagen würde, wollte, wenn sie von der Polizei angehalten würde. Sie wollte sagen, ich gehe zur Hochzeit meines erstgeborenen Bruders. Ich gehe zur Hochzeit, und es war nicht verboten, meines erstgeborenen Bruders. Das ist ja wirklich jeder Gottesdienst. Eine hochzeitliche Begegnung mit dem Bräutigam Jesus Christus und mit seinen Hochzeitsgästen der Gemeinde. Er hat versprochen, heute hier zu sein. Er ist da, der Bräutigam. Und beides macht etwas mit uns. Die Begegnung mit ihm, dem Bräutigam, aber auch die Begegnung mit den anderen Hochzeitsgästen ist Stärkung meines Glaubens und eine Bereicherung für mich. Noch einmal, diese beiden Menschen gehen in den Tempel, um zu beten. Selbstverständlich ist das nicht, aber ein Geschenk, das sie sich selber und sich gegenseitig machen. Ein Geschenk für einen selber und gegenseitig auch durch die Stärkung, die wir darin haben. Als zweites das Vorbildliche. Machen wir den Pharisäern nicht so schnell schlecht. Martin Luther hat im Blick auf ihn allen Ernstes gesagt, man sollte wünschen, es wäre alle Welt, wie er ist. Es wäre alle Welt, wie er ist. Er zählt ja auf, was er alles nicht ist. Wir überlesen es meistens nur. Kein Räuber. Man müsste die Polizeipräsenz in den Städten nicht für viel Geld verstärken, wie zum Beispiel nach den Plünderungen in Stuttgart. wenn alle so wären wie dieser Pharisäer. Er ist kein Ungerechter. Er hätte keinen Tacho manipuliert, wie es wohl mit alten Autos vielfach gemacht wird, die irgendwo im Ausland noch einmal mit weniger Kilometern auf dem Tacho verscherbelt werden sollen. So war es wenigstens noch vor ein paar Jahren, und es hat mir der Autohändler selbst erzählt, dass es oft so gemacht wird. Auch Versicherungsbetrug wäre ein Fremdwort. Er ist, wie er selbst feststellt, auch kein Ehebrecher. Damals, zur Zeit Jesu, war es eine bekannte Tatsache, dass die Ehebrüche sehr stark zunahmen, wie der Gerhard Meyer in seiner Auslegung schreibt. Auch heute müssten nicht so viele Kinder in zerrütteten Verhältnissen aufwachsen, wenn alle sich so verhielten wie der Pharisäer. Wenn alle sich so verhielten wie dieser Pharisäer. Es gäbe mehr Frieden in den Häusern. Er verzehntete alles, was er einnahm, zur Sicherheit auch doppelt, wenn er nicht sicher sein konnte, dass es schon verzehntet war. Dann leistete er einfach noch einmal den Zehnten. Er wollte ja sicher sein, dass er sich nach dem Gesetz verhält. Wenn heute alle so wären wie der Pharisäer, müssten nicht 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern, wie es noch immer der Fall ist. Von diesen Zehnten könnte man einen Haufen Gutes tun. Tatsächlich wünschen wir uns das ja als Christen auch, dass Nachfolger Jesu Vorbilder sind, dass man sie an ihren Früchten erkennen kann, wie Jesus selbst gesagt hat. Das sind doch gute Ergebnisse. Der ehemalige Gefängnisinsasse Wilhelm Bunz, zu dem, als er entlassen wurde, gleich der Gerichtsvollzieher kam, als Rinagold lebte. Kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, stand also der Gerichtsvollzieher vor der Tür und er öffnete ihm, dass er über 1 Million Schulden, damals noch D-Mark, angehäuft hatte. Da setzte er sich hin, als er sein erstes Geld verdient hatte, und mit seinen Gläubigern in Verbindung entschuldigte sich für den Schaden, den er in seinem anderen Leben angerichtet hatte, und zahlte zurück wenigstens so viel er konnte. Wir wollen uns nicht leichtfertig über die gute Lebenspraxis des Pharisäers hinwegsetzen, aber wir wollen aus einer anderen Quelle leben, nämlich aus der erfahrenen Liebe und Güte Gottes, und speisen lassen. Das hat wieder etwas mit dem Gottesdienst zu tun und mit der persönlichen Bibellese, dass ich da die Liebe und Güte Gottes in mein Leben hineinlassen kann. Das darf unsere Quelle für gute Früchte sein, wie bei Wilhelm Bunz nach seiner Lebenswende im Gefängnis. Aber was lief beim Pharisäer nun wirklich falsch? Ist uns aufgefallen, dass er jeden Satz seines Gebetes mit Ich anfängt? Lesen Sie es nochmal nach. Da bleibt einer, obwohl ja sein Gebet ein Gespräch mit Gott sein soll, mit seinen Gebetsworten ganz bei sich. Schon in der Einleitung des Gleichnisses ist es so, wörtlich sind die Gesprächspartner von Jesus solche, die darauf vertrauten, gerecht zu sein. So kann man es übersetzen. Die darauf vertrauten, gerecht zu sein. Man könnte das auch nochmals anders übersetzen. Sie glaubten an sich selbst. Und so war das Gebet des Pharisäers eigentlich nur ein Selbstgespräch. Sie glaubten an sich, er glaubte an sich selbst. Gott brauchte er eigentlich nicht. Er war sich selber Gott mit seiner Gerechtigkeit. Er war selbst wie Gott, die Ursünde des Menschen im Paradies. Aber auch sonst stand er nicht nur allein. Er betete auch nicht nur allein, er war wirklich allein. Den Zöllner brauchte er nur, um im Vergleich besser dazustehen als er. Den sah er da ganz hinten und den brauchte er nur, um im Vergleich mit ihm der Bessere zu sein. Solche Vergleiche sind auch bei uns, bei mir, nicht unbeliebt. Die kommen immer wieder vor. Den anderen gar nicht mit den liebenden Augen Jesu sehen, sondern nur als Mittel zum Zweck benutzen, um selber vor sich und anderen gut wegzukommen. Es kann aber auch noch sehr viel verborgener geschehen. Ein Evangelist hat einmal freimütig von einer Erfahrung erzählt, bei der ihn Gott einen Blick in diesen Spiegel hat tun lassen. Ihm war es ein Anliegen, seinen neuen ausländischen Nachbarn zum Gottesdienst einzuladen oder wenigstens mal in Kontakt mit ihm zu kommen. Da sah er ihn auf dem Parkplatz des Supermarkts. Da der Evangelist mit dem Auto da war und der ausländische Nachbar mit etlichen Tragetaschen zu Fuß, lud er ihn zum Mitfahren auf dem Heimweg ein. Doch sein Nachbar wehrte sich mit Händen und Füßen, konnte sich aber nicht verständlich machen. Schließlich ließ er sich doch bewegen, einzusteigen. Es dauerte eine ganze Zeit, bis alle Taschen im Auto verstaut waren und sie losfahren konnten. Merkwürdigerweise gab der vermeintliche Nachbar nach etwa 30 Meter ein deutliches Signal zum Halten. Er bedankte sich, stieg aus, packte seine vielen Taschen zusammen und verschwand in der nächsten Haustür. Da merkte der verwirrte Evangelist, dass er den falschen Nachbarn eingeladen hatte. Verstehen wir, was dem Evangelisten deutlich wurde? Sein ausländischer Nachbar war bisher für ihn nicht mehr gewesen als der Steigbügelhalter für sein eigenes Gutsein wollen. Ging ihm nur um sich selbst. Deswegen hat er das Gesicht dieses Menschen nicht einmal richtig wahrgenommen. Er hatte ihn wohl noch nicht mit den liebenden Augen Jesu angesehen. Sonst hätte er ihn besser wahrgenommen. Das wollen wir stattdessen. Den anderen, den Bedürftigen, den Menschen in Not so ansehen, wie Jesus ihn sieht, indem er sein Herz beim Armen hat, was der ursprüngliche Sinn des Wortes Barmherzigkeit ist, womit die frühen Missionare, ich habe das auch schon öfters gesagt, in Deutschland die Haltung Jesu genau getroffen haben. Und wenn wir unser Herz bei einem anderen Menschen haben, dann sehen wir ihm auch ins Gesicht und nehmen wahr, wer es ist. Ein letztes, das Frohmachende an unserem Wort. Das Frohmachende, da ist jener Zöllner, dessen Lage vor Gott eigentlich chancenlos ist. Wenn er ab jetzt ein anständiger Mensch werden wollte, dann hätte er jedem, den er betrogen hatte, den übermäßig kassierten Zoll nach rabbinischer Weisung wieder zurückgeben müssen, samt einem Zuschlag von 20%. Unmöglich, die alle aufzufinden, denen er in seiner seitherigen Berufslaufbahn zu viel Wegezoll abkassiert hatte. Die waren in alle Winde zerstreut. Das ging gar nicht. Denn man konnte in dieser Form nicht wieder alles gut machen. Kein Wunder, nennt ein Ausleger das, was der Zöllner sagt, nicht eigentlich ein Gebet, sondern einen Verzweiflungsausbruch. Ein Verzweiflungsausbruch vor Gott. Aber er braucht Gott. Gott muss, wenn er überhaupt eine Chance haben will, Versöhnung schenken. Gott muss alles schenken. Anders geht es nicht. Das Wort, das er gebraucht, bezeichnet auch die Platte auf der Bundeslade, die der hohe Priester am großen Versöhnungstag mit Opferblut besprengte. So war es schon im Alten Testament. Gott selber hatte Versöhnung ermöglicht, geschenkt, da. An dieser Stelle steht im Neuen Testament, etwa in Römer 3, Jesus selber, der auf dem Weg nach Jerusalem ist, um als Versöhner zu sterben und den mit ihm gekreuzigten Schwerverbrecher mit sich in den Himmel nimmt, der auch nichts mehr gut machen konnte. Das Frohmachende an dieser Geschichte, dass Jesus selbst nicht dem Pharisäer, der auf sich selber vertraute, sondern dem Zöllner, der in seinem Verzweiflungsausbruch sein Vertrauen auf Gott warf, das Geschenk der Gerechtigkeit. Er ging hinab gerechtfertigt, steht ausdrücklich da, sagt Jesus, ganz versöhnt, komplett ausgesöhnt mit Gott. So ging er vom Tempel. Und genau das dürfen wir auch in Anspruch nehmen. Ob uns unsere Lebenslast so drückt wie den Zöllner oder ob wir, Gott sei Dank vielleicht, leichter Belastete sind und mit weniger Gepäck unterwegs. Ein junger Pfarrer wurde zu einem alten Mann gerufen, der im Sterben lag. Der alte Mann schien schon bewusstlos zu sein, trotzdem sprach der junge Pfarrer, einige Bibelworte und betete. Doch plötzlich wendete sich der alte Mann dem Pfarrer zu und sagte mit weit geöffneten Augen und mit ernsten und eindrucksvollen Worten: Herr Pfarrer, die Sache mit Gott und der Ewigkeit ist viel größer, wichtiger, ernster, als man denkt. Sagen Sie das den Leuten. Sag den Satz noch einmal: Herr Pfarrer, die Sache mit Gott und der Ewigkeit ist viel größer, wichtiger, ernster, als man denkt. Sagen Sie das den Leuten. Es waren seine letzten Worte unmittelbar vor seinem Tod. Weil dem so ist, ist der Schluss unseres Gleichnisses eine wunderbare Einladung, den Frieden mit Gott zu finden. Nicht nur kurz vor dem eigenen Tod, sondern immer wieder eigentlich in jedem Gottesdienst kann man diesen Frieden sich wieder neu schenken lassen. Man muss nur in der gleichen vertrauenden Haltung wie der Zöllner vor Jesus kommen und ihm das auch sagen, zum Beispiel im stillen Gebet: Ich brauche den Frieden mit Gott, gnadenhalber. Dann hat man ihn auch voll und ganz. Die Versöhnung jeden Sonntag neu. Jeden Sonntag neu. Schließlich ist ja jeder Gottesdienst eine Hochzeitsfeier mit unserem erstgeborenen Bruder Jesus Christus. Amen. Wir dürfen wieder ein Lied hören. Wir wollen uns erheben und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Gleichnis, das du erzählt hast, das uns warnt vom Vertrauen auf uns selbst und unsere Gerechtigkeit, aber zugleich auch eine große Einladung ist, auf deine Gnade zu vertrauen und die Gerechtigkeit uns von dir schenken zu lassen. Herr, wir bitten dich, lass uns aus deiner unverdienten Liebe und Gnade auch leben. Erfülle uns damit, sodass wir sie auch weiter verschenken können an andere. Lass uns auch als Gemeinde und Kirche nicht stolz oder hochmütig sein, weil wir nicht besser sind als andere, sondern besser dran, wenn wir uns an dich und deine Vergebung klammern. Stärke auch den Gottesdienst. Du weißt, wie viele heute deinem Wort fernbleiben. Öffne uns die Augen, was wir an deinem Wort haben. Wir bitten dich heute insbesondere auch für den anstehenden Pfarrerwechsel. Hab du Dank, dass Pfarrer Hörger für ein knappes Jahr die Vertretung übernehmen kann. Lass alles geordnet weitergehen und gib, dass sich bald ein geeigneter Pfarrer bewirbt. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Wir hören ein weiteres Lied. Dank. Vor den Abkündigungen möchte ich heute nochmal einen extra Dank aussprechen für einen Dienst, der über viele Jahre geschehen ist, aber den viele wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben. Gustav Sitzler war nicht nur zwei Wahlperioden Kirchengemeinderat, von 1996 bis 2008, hat also mit mir angefangen, habe ich auch nicht gewusst. Aber viel länger darüber hinaus war er unser Sicherheitsbeauftragter der Kirchengemeinde. Er hat also regelmäßig dafür gesorgt, dass alle Elektrogeräte überprüft wurden, dass die Mitarbeiter, zum Beispiel Mitarbeiterinnen, zum Beispiel im Kindergarten, auch auf die Gefahren aufmerksam gemacht wurde und alles wurde dokumentiert. Und wenn dann von der Landeskirche der Sicherheitsmensch da war, dann gab es wieder was Neues zu tun, wie es halt so ist. Und das ganze Spiel fing wieder von vorne an. Und mit dem allem hat er vor allem auch dem Kirchengemeinderat und mir den Rücken frei gehalten, weil wir wussten, dass es in guten Händen ist und einfach konsequent und verantwortlich gemacht wird. Und das hat er jetzt abgegeben nach Übergangszeit auf Ende des letzten Jahres. Und wir sind auch froh, dass wir einen Nachfolger haben, nämlich der Hans Lutz hat es übernommen und macht jetzt die Sicherheitsdinge und da sind wir wirklich auch sehr froh, aber wollen ihn nicht einfach auch nur ziehen lassen, sondern ihm auch noch das Dankeschön sagen und auch noch etwas Gesundes geben. Jetzt machen wir es vielleicht einmal so, nach Corona-Manier übergebe ich das jetzt nicht direkt oder die Enthand, sondern stelle es einfach hier auf der Flügel und dann darfst du es nachher mitnehmen. Ganz herzliches Dankeschön. Sind also lauter gesunde Sachen drin. Ja, ein weiterer Dank gilt natürlich den beiden, die heute Musik gemacht haben und nachher auch nochmal was singen und spielen. Vielen herzlichen Dank. Das Gottesdienstopfer am heutigen Sonntag ist für die musikalische Gestaltung unserer Gottesdienste bestimmt. Vielen Dank für Ihre Gabe. Heute wird um 11 Uhr Paul Joos getauft, Sohn von Michael Joos und Diana Joos, geborene Teurer. Am Dienstag findet unser Kinderferienprogramm statt. Wir machen wieder eine Andacht und Wasserspiele für Kinder von 7 bis 13 Jahren. Wegen Corona können nur bereits angemeldete Kinder teilnehmen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Prägitzer Haus, dann geht es weiter an der Kuckuckshalle. Wenn es Schlechtwetter sein sollte, gibt es ein Ersatzprogramm im Prägitzer Haus. Am Freitagabend ist um 19 Uhr die nächste Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats im Prägitzer Haus. Unser Mesner Thomas Scheu hat bis 6. September Urlaub, die Vertretung hat Hans Lutz auch wieder. Kommenden Sonntag beginnt der Gottesdienst in Heiderbach um 9.45 Uhr und in Thalheim um 11 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr werden getauft Thea Weying, Tochter von Benjamin Weying und Jessica, geborene Renz und Mila Stoll, Tochter von Julian Stoll und Sandra, geborene Schrei. Wir erheben uns. Am kommenden Samstag werden um 13.30 Uhr hier in der Laurentiuskirche kirchlich getraut Dominik Bürle und Julia, geborene Walz. Wir beten für das Paar. Herr, wir bitten dich für dieses Paar, dass sie ihre Ehe in deinem Namen beginnen, in gegenseitiger Liebe und Verantwortung vor dir führen und einmal zu deinem Lob vollenden. Amen. Bitte nach dem Segen nochmal Platz zu nehmen. Wir dürfen noch ein schönes Nachspiel hören und auch noch die üblichen Regeln. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.